Lora München, das freie Radio.
Nur echt mit der kleinen Panne.
Spektrum, die Sendung für Jung und Alt. Mit Themen von jetzt bis morgen. Jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Bei Lora München auf der 92.4 und als Livestream im Internet unter lora924.de. Spektrum.
Electronic Health oder kurz E-Health ist das Thema unserer heutigen Sendung. Darunter versteht man kurz gesagt den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Die Protagonisten versprechen uns, dass damit Präventionsmaßnahmen effektiver würden, Diagnosen treffsicherer und Behandlungen wirksamer. Aber ist das auch so? Und was ist mit den Risiken? Droht am Ende ein Gesundheitswesen, in dem Ärzte zu Randfiguren und Menschen immer gläserner werden? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unseren Studiogästen diskutieren und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Christoph Götz und Arno Kral. Herr Götz ist Informatiker und Arzt und leitet den Bereich für Gesundheitstelematik beim Teletrust-Bundesverband IT-Sicherheit, einem auf Datenschutz spezialisierten eingetragenen Verein. Herr Götz ist aber auch in vielen anderen Gebieten ebenfalls in Sachen E-Health unterwegs.
Ja, und ich darf vis-à-vis mein Gegenüber, Herrn Arno Kral, vorstellen. Arno Kral ist ein ausgewiesener IT-Experte. Er ist Wissenschaftsjournalist, betreibt ein Portal, Tom's Networking, und hat sich seit Jahren mit den ganzen vielen Fragen der IT auseinandergesetzt und wird auch hier zu diesem Thema einige bestimmt sehr interessante Sachen sagen aus seiner Recherche und aus seiner persönlichen Erkenntnis. Außerdem ist Arno Kral der Vorsitzende der Journalistenvereinigung Teli.
In medias res. Herr Götz, E-Health, was ist das Besondere? Was unterscheidet E-Health von der Gesundheitsversorgung, wie wir sie, sagen wir, vor 20, 30 Jahren hatten?
Ich glaube, das Wesentliche am Unterschied liegt darin, dass hier eine Kommunikationsform sowohl für Diagnostik als auch Therapie entsteht, die es bislang überhaupt noch nicht gegeben hat. Die bisherige Versorgung war immer Person zu Person und nur so. Das ist seit dem Mittelalter so gewesen. Jetzt kommt aber plötzlich eine Elektronik daher, die disruptiv diese ganzen Prozesse verändert und Potenziale anbietet. Manche Akteure sind dafür vorbereitet, andere nicht. Und genau darin liegt das Spannungsverhältnis vieler Diskussionen.
Was sind denn für Sie derzeit herausragende Beispiele für E-Health-Anwendungen, die auch das Potenzial, das darin steckt, zeigen?
Zunächst einmal glaube ich, dass unsere vielgescholtene Gesundheitskarte und die Telematikinfrastruktur hier in Deutschland an erster Stelle genannt werden sollte. Das ist zwar ein Thema, das sehr viel negative Presse bekommen hat, aber von der Grundstruktur gibt es uns in Deutschland gesicherte Informationskanäle zwischen den Akteuren, den Leistungserbringern und den Patienten und eine entsprechende elektronische Kommunikationsmöglichkeit. Das, glaube ich, ist eines der allerwesentlichsten Infrastrukturprozesse, die die Gesundheitsversorgung in der nächsten Dekade verändert wird.
Was hat denn der Patient konkret davon?
Der Patient hat sicher davon, dass vieles an Dokumentation, was an einer Stelle entsteht, auch an anderen Stellen verfügbar gemacht sein kann, dass es Sammlungen von Informationen gibt, Überschauen, die möglich waren, dass manche Sachen, die früher vergessen wurden, nicht mehr vergessen werden. Der Patient hat aber auch Herausforderungen. Er muss selber bestimmen, was will ich denn mit meinen Daten? Will ich sie benutzen? Will ich sie vergessen? Will ich sie jemandem geben? Oder will ich sie niemandem geben?
Information ist das Stichwort. Auch für Sie, Herr Kral, Sie sind IT-Journalist. Wie nimmt ein IT-Journalist das Thema E-Health wahr? Ist es ein Anwendungsgebiet für Programmierer und Informatiker unter vielen oder kommt dann für Sie noch eine andere Dimension hinzu?
Es ist natürlich ein Anwendungsgebiet wie andere auch. Es geht um das Thema Big Data auch in diesem Zusammenhang. Für einen Programmierer unterscheidet es sich nicht wesentlich von anderen Aktivitäten des Informationserwerbs, sei es über Shops oder Ähnliches. Das Interessante dabei ist jedoch, dass es hier an die Wäsche geht, also ans Eingemachte für die Leute selbst. Jeder ist bei uns für seine Privatsphäre selbst verantwortlich und jeder ist bei uns für Datensparsamkeit verantwortlich. Wie aber, Herr Dr. Götz, kann ein Patient bestimmen, welche Daten von ihm tatsächlich wo landen? Bislang landen seine Daten in der Krankenakte beim Arzt und danach endet aber der Zugriff des Patienten auf diese Daten. Normalerweise sieht er sie nie wieder.
Das ist zwar richtig, in der vielgelebten Praxis von der Theorie her gibt es aber immer schon die Möglichkeit, dass der Patient eine Kopie seiner Daten vom Arzt oder von der Klinik einfordern kann. Seine Daten sind aber in diesem Fall die objektivierbaren Gesundheitsdaten und nicht die subjektiven Eindrücke der Ärzte. Das kann er heute schon machen. Aber das Neue daran ist, dass der Patient diese Daten elektronisch zum Beispiel an der Stelle, wo sie entstehen, sammeln kann und dass er einem anderen Arzt, Heilberufsangehörigen oder sonstigen sagen kann, dort liegt etwas von mir. Bitte schauen Sie dorthin, von meinem letzten Sturz, die ganzen Knochenbilder, die finden Sie dort.
Ich würde gerne an dieser Stelle der Datensammlung mal kurz einhaken. Es gibt ja mittlerweile wirklich spektakuläre Anwendungen im E-Health-Bereich. Ich nenne jetzt mal die Augenlinse, die unter anderem Google entwickelt, die den Blutzucker kontinuierlich in der Tränenflüssigkeit misst und dann an eine App übertragt. Dann habe ich gefunden, dass es einen Sensor gibt, der in Medikamente verpackt geschluckt werden kann und aus dem Verdauungstrakt Daten ebenfalls an ein Wearable, an ein Gerät außerhalb des Körpers funkt. Das heißt, das sind alles Stellen, an denen werden Daten erhoben und gesammelt. Aus meiner Sicht ergibt sich damit aber auch das Problem, dass Daten verstreut auf vielen verschiedenen Servern liegen. Wie ist das mit Datenschutz und Datensicherheit vereinbar?
Das Thema der verstreuten Daten ist wichtig, aber es ist noch ein anderer Punkt, den ich nur am Rande ergänzen möchte, nämlich die Qualität der erhobenen Daten. Vieles der angebotenen Sensorik ist klinisch oder medizinisch gesehen nicht den Namen wert, den sie verkauft. Die Problematik der Datenbestände an vielen Orten ist gegenwärtig hochbrisant, weil es noch wenig Vernetzungen der Gesundheitsakteure gibt. Das ist aber eine Richtung, wo in Deutschland schon ganz konkret darauf hingearbeitet wird. Und in dem Moment, wo diese Akteure elektronisch vernetzt sind, haben sie die Möglichkeit, Daten auszutauschen, wenn der Bestimmende, nämlich der Patient, dies wünscht, gestattet oder anordnet.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Schwierigkeiten geraten. Ich wollte ganz gerne noch mal herausarbeiten, was das Potenzial von eHealth ist. Wird die Versorgung besser durch eHealth?
Die Versorgung wird in vielen Detailbereichen sicher besser auf den Punkt. Es werden Diagnosen gestellt werden können und genauer fest verankert, die heute nur, sage ich mal, im Bereich der Verdachts- oder der diagnostischen Bandbreite erprobt werden. Insofern, es wird da vieles besser. Es kommt aber auch noch, weil Sie vorher Big Data erwähnt haben, ein ganz anderer Punkt dazu. Aus vielen der Daten können Zusammenhänge eruiert und geschlossen werden, die in der Vergangenheit einfach nicht entdeckt wurden. Und dieses Thema Big Data und Analytics ist, glaube ich, eine der allerwesentlichsten Modernisierungsfaktoren, die uns betreffen können.
Wunderbar, auf den Bereich Big Data wollen wir nachher sicherlich nochmal eingehen. Jetzt machen wir eine kleine Pause mit der Musikeinspielung. Big Data war das Stichwort für unsere kurzen Musikpause und wir erleben zurzeit ja, dass große IT-Unternehmen wie IBM, SAP, aber auch Google, Amazon, Apple in den Markt der Verarbeitung von Gesundheitsdaten drängen. Ich nenne jetzt als Beispiel mal die Datenmengen, die anfallen, wenn man Genome sequenziert, zum Beispiel Tumorgenome, und aus diesen Daten dann Rückschlüsse zieht, um welche Art von Krebserkrankung handelt es sich, wie lässt sich die am besten behandeln. Welches Potenzial steckt da drin, Herr Götz?
Ich glaube, dass das eine Methode ist, in der ein noch gar nicht hoch genug einschätzbares, riesiges Potenzial steckt. Wir haben in der Vergangenheit Diagnostik und Therapie so betrieben, dass wir Kausalitäten als Ärzte erkannt haben. Bei Big Data haben wir das erste Mal die Möglichkeit, Synchronizitäten zu entdecken. Wenn Sachen sich an der einen Stelle arbeiten, dann passieren sie immer wieder auf der anderen Stelle. Genomik ist ein typisches Beispiel. Das Problem wird sein, dieses zuzuordnen. Was bedeutet das für die Praxis? Und an dieser Stelle ist doch sehr, sehr viel mehr als in Anführungszeichen um dumme Computeranalytik zu betreiben, um festzustellen, was denn die klinische Relevanz von Informationen ist. Synchrone Ereignisse sind noch lange nicht kausal verbunden. Und diesen Unterschied herauszuarbeiten, der ist für die Gesundheitsversorgung essentiell. Der ist bei Big Data nicht immer im Kern des Fokus.
Warum sind es ausgerechnet IBM, SAP und Konsorten, die sich auf diesem Feld tummeln? Herr Kral, brauchen wir diese Unternehmen? Können das andere nicht leisten?
Ja, neben den genannten muss man wohl auch die Firma Google nennen, die in den USA zunehmend eine Kooperation mit den Versicherungen eingeht. Auch hierzulande, wir hatten in unserem Teleschulfix im November 2015 die Frau Dr. Kramer eingeladen, die an dem Institut Sanaworks Health Apps evaluiert, auch unter anderem im Auftrag der Krankenkassen. Sie sagt klipp und klar, der Schatz Big Data muss richtig gehoben und in die Regelversorgung überführt werden. Wie aber soll das gehen, wenn nur der geringste Teil dieser Daten überhaupt zugänglich ist, wenn nicht klar ist, wer darauf zugreifen darf, wenn nicht klar ist, wer damit arbeiten darf, wenn unklar ist, sind die Daten anonymisiert, sind sie pseudonymisiert oder wird dadurch der gläserne Patient geschaffen? Herr Dr. Götz, wie löst man dieses Problem? Weil da muss meiner Ansicht nach ja der Gesetzgeber ran und für Klarheit sorgen.
Ich glaube, auch der Gesetzgeber wäre hier mit einer abschließenden Klärung überfordert. Es ist eine neue Technologie, wo die Wege gefunden werden müssen. Das heißt, man kann bestimmte Banden, bestimmte Korridore aufstellen, die gut sind oder die möglich sind und andere, die man vermeiden will. Ich will das auch ein bisschen konkretisieren. Wenn man hergeht und einen Datenbestand analysiert, dann kann man daraus Versorgungsaspekte erkennen. Man muss sie aber nicht umsetzen. Letztendlich ist hier eine Entscheidung, die ärztlich getroffen werden muss, im Vordergrund, die immer wieder die Erkenntnis auf die Person des Patienten hin fokussieren muss.
Was bedeutet das für die ärztliche Tätigkeit?
Das wird die ärztliche Tätigkeit verändern. Die Informationsbestände der verschiedenen Ärzte, ärztlichen Einrichtungen werden etwas, was man miteinander vernetzen oder austauschen soll. Aber es wird genauso auch so sein, dass die ärztliche Tätigkeit mehr zu einem Systemüberleger und weniger zu einem Interpreter, zum Beispiel von Laborwerten, wird. Also es wird die Ausübung der ärztlichen Profession in meiner Beurteilung wesentlich beeinflussen.
Man könnte jetzt etwas provokant auch fragen, muss der Arzt der Zukunft noch Medizin studiert haben?
Gerade das muss er. Das ist mein Petitum. Das Ärztliche muss in der Medizin und wird auch in meiner sicheren Überzeugung in der Medizin bleiben. Ich glaube, wir reden gerade über die Einführung eines neuen Handwerkszeugs. Die Diskussion wäre genauso, als ob Sie im Mittelalter jemandem ein Stethoskop hinhalten. Und dann guckt er sie an und sagt, was soll ich damit machen? Also die Methode wird neu entdeckt und dieser Methode und ihrer Verwendung muss sich die Profession annehmen.
Ist dann Big Data was für die medizinisch-wissenschaftliche Forschung oder ist das auch was für den Hausarzt auf dem Lande?
Das wäre Kaffeesatzleserei. Zunächst mal meine ich, es ist eher für die Wissenschaft, für eine Analytik. Ich will aber nicht ausschließen, dass es möglicherweise in naher Zukunft auch Möglichkeiten gibt, mit bestimmten Fragestellungen, die aus der hausärztlichen Praxis kommen, an eine Big-Data-Sammlung heranzugehen und zu sagen, bei meinem Patientenkollektiv, wie sieht denn dies und jenes speziell aus?
Mhm. Das war jetzt der Bereich der institutionalisierten Datenerhebung, weil dazu braucht man ja große Einrichtungen und einen entsprechenden Gerätepark. Wir haben auch noch den Bereich der Datenerhebung im Kleinen, sprich über Apps an sogenannten Wearables, also tragbaren Geräten in der Form einer Armbanduhr beispielsweise. Hat von Ihnen jemand sowas vielleicht an? Nein, wir sind Late Adopter hier im Studio. Aber mein Kollege Wolfgang Göde, der hat sich ein bisschen mit Apps beschäftigt.
Ja, eigentlich spreche ich jetzt hier für einen weiteren Gast, den wir eingeladen hatten, den Christian Zottel, Geschäftsführer der Münchner Angst- und Angstselbsthilfe, der für einen Versuch und für eine öffentliche Veranstaltung im letzten Jahr verschiedene Apps, in diesem Falle Mind-Apps, die also Geist und Seele abtasten, getestet hatte. Und ich habe das ein bisschen verfolgt und spreche jetzt aus seiner Erfahrung. Wir wissen ja, dass die seelischen Krankheiten in allen Zivilisationsländern und hochtechnisierten Ländern immer mehr zunehmen. Wir haben also bis ein Drittel vielleicht noch mehr an Angststörungen, Angstkranken, Depressionskranken, immer mehr Burnout, geht alles ineinander über, mit enormen volkswirtschaftlichen Verlusten von Milliardenbeträgen. Und indem wir immer schneller in diesen Hamsterrädern heute in der Wirtschaft laufen und möglicherweise ist die Digitalisierung ein Faktor, der dazu beiträgt, dass diese Burnouts entstehen, tun wir uns auch keinen großen Gefallen. Aber es gibt solche Apps, die mit denen man sich selbst detektieren und kontrollieren kann. Und was dieser Christian Zottel herausgefunden hat, das war alles grundsätzlich sehr positiv. Wenn ich eine Angstsituation habe, dann bekomme ich Biofeedback. Dann weiß ich, hier, jetzt geht mein Puls schneller und ich bekomme eingespielt beruhigende Musik vielleicht oder eine Erinnerung, dass ich ruhig atmen solle oder meine Muskeln entspannen. Alles das, was hilft, um wieder runter von diesem erhöhten Erregungszustand zu kommen. Und wie er berichtet hat, funktioniert das sehr zufriedenstellend und er fühlte sich sehr wohl damit. Und mit dem Erfolg, dass Selbsthilfegruppen, ob sie nun allgemeinmedizinisch sind oder mit eher psychischen Problemen, Angst, Depression, Burnout, sich damit befassen, selber Apps zu entwickeln. Das ist also nicht mehr das Monopol von Google und Co., sondern immer mehr Leute kommen da auch hinter, dass das möglicherweise ein eigenes Geschäftsmodell sein könnte bei allen Komplikationen, über die wir gehört haben. Aber die Frage, die weiterhin offen steht, ist, dass diese Apps, die es gibt, und das sind mittlerweile Tausende bereits, gerade für den medizinischen Bereich, die sind nicht datengeschützt. Keiner weiß genau, wo die Daten hinfließen. Die Angaben dazu der Hersteller sind zum Teil sehr verworren, sodass also dieses Thema Datenschutz, was wir verfolgen seit Jahren in diesem Lande, nicht unbedingt damit wirklich in guten Händen ist. Weiterhin kommt, und ich bin jetzt damit dann gleich am Ende, dass man sich natürlich durch die permanente Benutzung eines Handys, nicht nur in den sozialen Medien und Anrufe, aber jetzt auch mit medizinischen Daten, kann man sich natürlich ganz schön ins Boxhorn jagen. Nicht nur die zum Beispiel die DTK sagt in ihren eigenen Schriften und Zeitschriften, dass damit eigentlich der Hypochonder der Zukunft geboren wird. Jemand, der ständig irgendwelche Daten über sich erfährt, erklärt und die natürlich dann auch mehr oder weniger ernst nimmt und in Sorgen fällt, nicht? Also möglicherweise fällt das Kind ganz in den Brunnen durch diese Mind-Apps, dass wir statt Burnout, Angst und Depression zu bekämpfen, wir noch einmal eine richtige Spitze nach oben kriegen von Leuten, die sich immer mehr hineinsteigern in ihre psychischen Nöte. Und das, denke ich, ist zu bedenken. Oder wäre ich neugierig, von unseren beiden Experten zu hören, wie damit umzugehen ist.
Vielleicht noch von meiner Seite eine aktuelle Zahl. Ende vergangenen Jahres kam eine Studie zu dem Schluss, dass mit Stand Dezember 2015 rund 100.000 Apps in den beiden App-Stores von Google und Apple einen medizinischen Hintergrund hatten. Das heißt, Potenzial, um Hypochonder zu produzieren, ist da wahrscheinlich gewaltig vorhanden. Wie sieht denn die Ärzteschaft die Verwendung von Apps, Herr Götz?
Also zunächst mal bei dieser Angst-App habe ich mich sehr zurückerinnert gefühlt an meine Zeit im Studium in Amerika, wo das Thema Biofeedback groß hochkam. Ich glaube, hier ist ein wirklich medizinisch valider Bereich, der sehr positive Effekte bringen kann. Das Thema Apps allgemein ist aber in der Gesundheitsversorgung und bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe momentan äußerst kritisch gesehen, weil diejenigen, die Health Apps entwickeln, größtenteils oder teilweise die medizinischen Hintergrund nicht haben. Sie wollen nicht ärztlich oder medizinisch versorgen primär, sondern sie wollen ein Geschäft machen. Das heißt, die Kausalität der Entwicklung ist eine andere, nicht eine gesundheitsversorgerische. Und dann kommt in der technischen Hälfte meiner Seele noch das große Thema der Qualität der Sensorik oder der Effektorik, die verwendet wird. Es sind teilweise Geräte draußen, die verkauft werden, die vorgeben, Sachen zu messen. Von denen kann ich nur sagen, sie sind Spielzeug für jeden Rede rausgeworfene Euro zu viel ist.
Ich habe vor kurzem die Meldung gelesen, dass Krankenkassen mittlerweile manche Apps auch auf Rezept übernehmen, die Kosten für diese Apps. Was würden Sie sagen, ist das eher eine Marketingmaßnahme oder ist das in einem anderen Zusammenhang zu sehen?
Nein, ich glaube, dass es schon Marketingkomponenten hat. Wir haben ja in Deutschland mit den gesetzlichen Krankenversicherungen das Problem, für die Kassenproblem, dass der Leistungskatalog, der für alle gesetzlichen Krankenkassen gilt, gleich ist. Und nun suchen die Kassen Alleinstellungs- oder Heraushebenmerkmale und da greifen sie natürlich auch gerne zu solchen Geschichten. Wohin das gehen wird, ob das wirklich etwas nützen wird, kann ich nicht sagen. Der andere Effekt ist natürlich die Frage, inwieweit hat der Versicherer ein Recht auf die Informationen des Individuums seines Versicherten zuzugreifen. Und hier sagt ja das Sozialgesetzbuch im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung einen ganz anderen Faktor, nämlich nur ein sehr beschränkter Einblick ist hier zulässig.
Das erleben wir ja gerade im Zusammenhang mit den Bonusprogrammen, dass die Krankenkassen versuchen, Risiken immer individueller zu kalkulieren. In dem Zusammenhang wären Apps natürlich ein schönes Instrument.
Da ist natürlich die Risikoindividualisierung läuft entgegen der Bismarckschen Idee der Allgemeinversicherung, wo ein sehr kranker Patient durch eine Vielzahl von mehr oder weniger gesunden Versicherten abgefangen wird. Also ich muss nur aus der Systemsicht einwenden dürfen, dass eine reine Individualisierung sämtlicher Gesundheitsversorger den Solidargedanken grundsätzlich in Frage stellt.
Herr Kral, Wolfgang Goethe hat es vorhin schon erwähnt, mit dem Datenschutz ist bei den Apps auch nicht immer alles nur positiv bestellt. Haben Sie Erfahrungen damit?
Ich möchte nochmal die Frau Dr. Kramer von HealthOn zitieren. Sie evaluiert ja unter anderem im Auftrag der Krankenkassen Apps und hat festgestellt, dass es 2015 schon 140.000 Gesundheits- und Medizins-Apps gegeben habe, aber eingewandt, die wenigsten davon sind relevant. Als relevant wird eingestuft, welche App mehr als 1000 Mal heruntergeladen wurde und von wenigstens 1000 Usern verwendet oder mit mehr als 10 Bewertungen versehen wurde. Und dann sind nur noch ganz wenige übrig. 3 Milliarden Apps wurden heruntergeladen. Was sie taugen, kann man eben auf der Hellsong-Seite nachlesen. Eine der ersten, die Technikerkrankenkasse, die, glaube ich, 9 Millionen Versicherte hat, tatsächlich bezahlt, ist die App Tinnitracks, die mit der eigenen Lieblingsmusik, das lässt sich im Pfeifen im Ohr behandelt. Ja. Es sind durchaus, der Klaus Rupp vom Versorgungsmanagement der TK sagt klipp und klar, Apps ermöglichen Zugang zu qualitativ hohen Gesundheitsinformationen von mehr als 9 Millionen Menschen. Damit bekommt eben die Technikerkrankenkasse Zugang direkt von Daten von den Patienten, ohne über den Umweg des Hausarztes oder des Facharztes gehen zu müssen. Denn das sind ja auch Spieler in diesem ganzen Spiel. Und weil wir vorhin Big Data angesprochen hatten, die TK hatte mal versucht, eine gemeinsame Buchungsplattform, um das einzurichten für die Ärzte, damit der Patient nicht von Pontius zu Pilatus laufen muss. Bei 150.000 Arztpraxen haben aber nur 3.000 Ärzte teilgenommen. Das heißt, es gibt Widerstände auch seitens der Ärzteschaft. Herr Götz, ist es für Sie vielleicht auch die Problematik, dass auch Transparenz für die Arbeit des Ärztes geben könnte, dass der sich dagegen wehrt?
Das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, das auch immer wieder auf den deutschen Ärztetagen hochkocht, inwieweit eine Verbreiterung der elektronischen Verfügbarkeit auch für die individuellen Ärzte eine Gläsernheit oder eine Transparenz schafft, die man möglicherweise nicht will oder von der man in der Vergangenheit sie nicht hatte. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, in welche Richtung diese Diskussion gehen wird, aber sie ist etwas, was inzwischen in der verfassten Ärzteschaft als Diskussionsthema angekommen ist. Und ich glaube, hier muss wirklich noch diskutiert werden. Es müssen Ergebnisse kommen, die dann wiederum einem Gesetzgeber vorgeschlagen werden können, wie damit umzugehen ist. Ich will es an einem ganz konkreten Beispiel konkret machen. Wenn ich zum Beispiel eine Information herausgebe, die eine persönliche Beurteilung nach ärztlichem bestem Wissen und Gewissen war, und später kommt irgendjemand, der sagt, aber Faktum XY hat mir gesagt, dass Sie falsch lagen. Kann ja passieren. Ein Arzt kann ja auch Fehler machen. Hier ist die Frage, wie geht die Ärzteschaft, aber auch die Gesellschaft mit dieser Situation um, dass hier ein ganzer sehr professionell arbeitender, gut ausgebildeter Berufszweig trotzdem menschlich ist und menschlich bleibt.
Wie ist die Stimmung in der Ärzteschaft?
Da sind wir jetzt von einer Richtung eingestiegen, wo es mir sehr schwer fällt. Die Stimmung in der Ärzteschaft in Sachen elektronischer Vernetzung ist, um es gut beizusagen, recht wurschtig. Das ist aber in meiner Beurteilung, weil das Thema noch nicht in seiner Brisanz, in seiner Tragweite überall erkannt wurde, wo die Ärzte draußen in der Praxis täglich ihre Hunderte von Patienten behandeln und in dieser Tretmühle drinnen sind und sich, sage ich mal, für eine solche abstrakte Entwicklung wie Elektronifizierung in der Medizin überhaupt keinen Kopf übrig haben. Also das soll sie nicht in Schutz nehmen, aber es soll ein bisschen ein Verständnis dafür erwecken, warum dieses Thema nicht so breit diskutiert wird. Ich möchte aber auch im gleichen Atemzug eine Lanze dafür brechen, dass noch mehr Berufsangehörige und Professionelle sich in die E-Health-Diskussion praktisch einbringen und sagen, was wollen wir denn?
Ja, schöner Punkt, um nochmal eine kleine Unterbrechung zu machen. Ein bisschen Musik von Radio LoRa.
Ja, wir haben ja jetzt schon eine Weile um das Thema Big Data gekreist. Und um das nochmal konkreter zu machen, mit Big Data ist natürlich auch immer dieses Wort, das wir alle kennen, Big Brother, verbunden, dass wir letztlich alle irgendwie abhängen von jemand, der diese Daten auswertet und für oder gegen uns benutzt. Und da war ja Frank Schirmacher, der leider sehr früh verstorbene Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein früher Warner, der eine Serie in der FAZ vor seinem Tod gebracht hat, an der sich alle alle wichtigen Persönlichkeiten auf diesem Gebiet, ob ITler oder Politiker, beteiligt haben und alle davor gewarnt haben, dass diese Digitalisierung, wie sie von Silicon Valley aus betrieben wird, sowas von intransparent ist, dass sie irgendwann uns auch möglicherweise versklaven könnte und wir letztlich von diesen digitalen Mastern getrieben werden. Da ist natürlich E-Health auch ein Element davon, ob dann ganz konkret, wenn ich keine guten Gesundheitsdaten habe, ob ich dann, so wie es in USA und anderen Ländern der Fall ist, die nicht das Glück eines Bismarcks gehabt hatten, wir haben das ja schon gehört, dass man dann ganz aus der Gesundheitsversorgung rausfällt oder mit irrsinnig hohen Beträgen aufwarten muss, um überhaupt noch einen Service zu bekommen. Und da deuten doch ganz viele Signale und Zeichen darauf hin, dass wir möglicherweise diesen Weg gehen, dass da Risiken ausgespäht werden und ausgewertet werden, über die dann am Ende die Nutzer und die Versicherten nicht besonders froh werden, weil sie aus dem Solidaritätsprinzip herausfallen. Und da würde ich doch gerne unseren Fokus nochmal drauf richten und unsere beiden Experten, Herrn Dr. Götz und Herrn Arno Krahl, fragen, was Sie denn dazu meinen. Sind das möglicherweise Gefahren, die in diesem Lande Deutschland, das ja zu den Zauderern gehört und irgendwie Ängstlichen, auch was der Umgang mit Digitalisierung angeht, ist das ein Produkt made in Germany oder gibt's da wirkliche Bedenken, über die wir uns wirklich öffentlich Gedanken machen müssten? Was meinen Sie, Herr Dr. Götz?
Ich bin in dieser Situation wirklich froh, in Deutschland zu sein, wo diese Thematik diskutiert wird. Ich will es an einem konkreten Beispiel aus den iPhones oder so konkret machen. Viele Angebote werden dem Kunden gemacht und als Hilfe verkauft. Das heißt, ich helfe dir, nachdem ich dich überwacht habe, das zu zeigen, was du wünschen könntest. Also dieses Lenken in der Cloud oder in dem World Wide Web, das anhand eines bestimmten Profils entsteht, ist ja eine Verfälschung der Realität. Es ist nicht nur eine Hilfe. Und dieses Angebot von Datensammlern und Analytikern, das im großen Maße heute als Geschäftszweig verwendet wird, das in einer Gesundheitsversorgung, dort möchte ich es nicht sehen. Weil die Leute, die Empfehlungen geben, die empfohlen werden, ein bestimmtes Geschäftsmodell im Hintergrund haben. Und ich wage zu bezweifeln, dass dieses Geschäftsmodell immer kongruent ist mit dem Gesundheitswunsch des Bürgers.
Mir hat mal ein Arzt im persönlichen Gespräch gesagt, wissen Sie, Datenschutz ist ein Luxus für Gesunde. Impliziert das nicht, dass sozusagen ein gewisser Datenschutz auch unter den Tisch fallen muss, um den Kranken helfen zu können, optimal helfen zu können?
Sie haben mich jetzt lächeln gesehen. Es ist noch mehr. Datenschutz ist situativ. Jemand, der ein radikaler Datenverweigerer ist, wenn er krank werden würde, dann heißt es plötzlich, lieber Herr Doktor, du kriegst alles von mir, was du brauchst. Ich will nur gesund werden. Das heißt, die Zustimmung ist situationsbedingt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Am Ende der Therapie kann ja auch mal wieder ein Gesundheitszustand stehen, wo der Bürger wieder sagt, ach, dieses Freizügige brauche ich und will ich jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie kann ich eine Zustimmung wieder rückabwickeln? Und hier bieten wir die Facebooks, die Googles und der Welt keine Methode. Und aus diesem Grund bin ich äußerst skeptisch dieser Entwicklung gegenüber.
Ja, ich möchte da mal auf den Gabor Steingart, den Herausgeber des Handelsblatts, verweisen, der geschrieben hat, Googles neufeudales Machtmonopol im Königreich des Digitalen wurde nicht von anonymen Helfern errichtet, sondern von uns selbst. Und er sagt wörtlich, wir sind dümmer als die Mäuse, denn wir haben den Speck, mit dem man uns fängt, selbst in die Falle gelegt. Ja, wie viele Leute da draußen reden von Privatsphäre, Datenschutz und haben auf ihrem Smartphone ständig mobile Daten an, sodass sie jederzeit trackbar sind, wo sie sind. Mir kommt die Diskussion um den Datenschutz langsam ein bisschen akademisch vor, weil die meisten Anwender, die draußen an diesen Segnungen der schönen neuen Welt, der allgemeinen Verfügbarkeit von Informationen, von Nachschlagewerken teilhaben, mit ihren Daten bezahlen, aber dafür nichts bekommen, nichts Wirkliches bekommen. Jaron Lanier, der das Buch Wem gehört die Zukunft geschrieben hat, hat gesagt, ja, auf die Art und Weise verdienen die großen Internetkonzerne immer mehr Geld, aber der Mittelstand trocknet aus, wenn man ihnen nicht etwas für diese Daten zurückgibt. Vorgestern stand erst ein Beitrag in der Süddeutschen, dass die privaten Daten von einer Person inzwischen einen Wert von mindestens $250 hätten. Man kann aber auch 250.000 sagen oder nur 25. Sie haben jedenfalls einen Wert und sie werden nicht dafür entlohnt. Herr Götz, ist es denn eine Idee, dass außer diesen Bonifizierungssystemen, die die Krankenkassen jetzt einführen, dass die Versicherten durch das Abliefern von Daten, ob sie nun pseudonymisiert oder anonymisiert sind, tatsächlich ein Stück von dem Kuchen abbekommen, nämlich indem sie mit ihren Daten bezahlen und das Allgemeinwesen kann davon profitieren?
Das wäre sehr wohl eine Methode, wie man das Ganze angehen kann. Ich bin aber ein bisschen pessimistisch in diesem Zusammenhang. Ich gehöre zwar schon zu den älteren Semestern, aber wenn ich sehe, mit welcher Nonchalance junge Menschen heute mit ihren persönlichsten Informationen umgehen, dann frage ich mich, ist das nur in Anführungszeichen ein Generationsproblem oder ist es ein Kulturwandel? Wenn dem so ist, dann wird man das wohl gesellschaftlich anpassen müssen. Ich habe aber einen ganz anderen Verdacht. Die Leute, die etwas zu verdienen haben, werden und gerieren sich zur neuen Oligarchie einer Gesellschaft, die im Prinzip nichts mehr mit einem politischen Mandat oder einem Wunsch der sie unterstützenden Bevölkerung zu tun haben. Und an dieser Stelle sehe ich einen Sprengstoff, der, glaube ich, vielleicht eine Menschengeneration noch weiter entstehen wird. Aber irgendwann wird das Individuum Bürger entdecken, dass ich auch was wert bin, dass ich auch etwas zu sagen habe. Und wenn die Methodik dafür entwickelt wurde, dann wird das auch eingefordert werden. Ich glaube nicht, dass das unbedingt eine gesellschaftliche Katastrophe werden muss. Aber ich glaube, das Umdenken ist etwas, was, wenn nicht unausweichlich, so doch zumindest stark wünschenswert wäre.
Sehen Sie die Gefahr, dass multinationale Firmen einen Bereich kapern, der bislang eine hoheitliche Aufgabe darstellte, nämlich die Gesundheitsversorgung?
Ja.
Das war eindeutig. Ich glaube, an dieser Stelle bietet es sich an, dass wir nochmal eine kleine Pause machen. Ja, wir sind vor der Musikpause mit einem kräftigen Statement von Herrn Dr. Götz geendet, der uns die Risiken ziemlich deutlich klar gemacht hat. Was muss denn passieren, dass wir aus E-Health das herausholen, was uns nützt und die Risiken minimieren? Was müssen Politiker, Ärzte, Menschen tun?
Ich glaube, Die Zeichen der Zeit sprechen ganz klar dafür, dass die Akteure der Gesundheitsversorgung, aber genauso auch die Bürger, sich orientieren müssen, sie müssen ihre Wünsche formulieren, sie müssen sich informieren, weil wir stehen im gegenwärtigen Zeitpunkt an der Schwelle zu einer, ich habe es am Anfang gesagt, disruptiven Entwicklung. Und wenn da nicht jeder sich daran beteiligt, an deren Gestaltung, dann haben wir etwas falsch gemacht und dann werden wir gestaltet.
Herr Kral. Ich möchte den Martin Schulz, den Präsident des Europäischen Parlaments, zitieren. Nach ihm steht die Politik erneut vor der Aufgabe, 2 Jahrhunderte nach der industriellen Revolution den technologischen Fortschritt nun zu humanisieren. Denn es sei eine naive Fehleinschätzung gewesen, zu glauben, dass die Digitalisierung automatisch mehr Lebensqualität, Demokratie, Freiheit und Sicherheit schenke. Und unser früherer Bundesinnenminister Gerhard Baum sagt, die Übernahme vieler geistiger Verrichtungen durch Algorithmen automatisiert zwar das Denken, die Nachbildung von Erfahrung, Wissen und Intuition durch Software aber ruft nach einem neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Mensch und Maschine. Wenn wir uns also auf diesen Weg fortschreiten, den ich für unumkehrbar halte, solange es Strom auf dieser Welt gibt, wird es Google geben. Werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es supranationale Institutionen gibt, die mehr Macht haben als viele, viele kleine Staaten auf dieser Welt, die mehr Macht haben durch die Firmengeflechte, die den Menschen gar nicht offen liegen, die in unser gesellschaftliches Leben eingreifen, die in unser Miteinander eingreifen. Und wir müssen schauen, dass wir uns wieder einen Zugang dazu erobern, wie wir da mitgestalten können. Sonst können wir den Gedanken der Demokratie nicht fortsetzen.
Ist es dann gut, dass Deutschland eine gewisse Bremserfunktion hat im internationalen Vergleich?
Ich darf es anders formulieren. Ich sehe uns nicht als Bremser. Ich sehe uns als eine Nation, die sehr genau überlegt, wohin sie will. Ich will das nicht auf eine Person fokussieren, sondern insgesamt, ich glaube, die Bevölkerung in Deutschland ist wesentlich mündiger als viele andere Mitläufergesellschaften auf der Welt.
Wolfgang, du wolltest noch was sagen?
Ja, wir haben natürlich das Phänomen German Angst. Ne? Allein der Weg, wir haben Schweden gehört, nach Skandinavien, der Blick von dort, zeigt uns, dass dort völlig andere Vorstellungen über Digitalisierung und Preisgabe von Daten bestehen. Das ist nicht nur USA oder vielleicht China oder was. Nicht? Es findet hier in Europa statt. Und das muss uns auch zu denken geben, ob wir da möglicherweise nicht zu sehr klammern und damit eine Bewegung, eine wirtschaftliche Entwicklung an uns vorbeigehen lassen, die auf jeden Fall in die Zukunft führt und wir am Ende abgehängt werden und am Ende möglicherweise Entwicklungsland sind. Aber ich wollte noch mal etwas sagen. Ich hatte ja Frank Schirmacher erwähnt und er spricht dort in seinen Publikationen über ein technisch-informationellen Komplex, ein Tick. Ja? Und das ist genau, was wir hier gehört haben, dieser Runde auch von Herrn Götz, dass wir durchaus in der Gefahr sind von einem solchen Komplex, den man gar nicht so richtig verorten kann, gekapert zu werden und der dann die Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders bestimmt. Und Frank Schirmacher ist tot, er findet einen würdigen Nachfolger in Harald Welzer, der führt ja, leitet in Flensburg, oben an der dänischen Grenze. Das Institut Futur 2 ist regelmäßig im Spiegel vertreten und einen seiner letzten Beiträge hat er gesagt, das Leben ist und kann nur analog sein. Jeder Stromausfall, paar Stunden, paar Tage und schon können wir all das Digitalisierte wegwerfen, weil es nicht mehr funktioniert. Und das wäre meine persönliche Botschaft daraus. Ich habe weiterhin kein Smartphone, ich habe ein Telefon, ein dummes Handy-Telefon, das nur anruft und nur SMS schickt, was mir viel Ruhe gibt und womit ich ganz gut leben kann und keine persönlichen Daten preisgebe. Vielleicht sollte man das vielen anderen Leuten empfehlen, ihr digitales Verhalten entsprechend auch zu überdenken.
Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das Thema E-Health ist ein sehr dynamisches. Es wird uns mit Sicherheit weiter beschäftigen. Und ich würde mich freuen, wenn ich in dieser Runde das Thema nochmal aufgreifen könnte. Herr Dr. Götz, ganz herzlichen Dank. Herr Krall, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.